Die folgende Sendung wird gefördert durch das Referat für Klimaschutz und Umwelt der Stadt München.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer 11. Sendung aus der Reihe Gemeinwohl statt Profit. Anders wirtschaften mit fairem Handel und solidarischer Ökonomie. Die Sendungen können Sie auf Radio Lora jeden vierten Dienstag und wenn es einen gibt, fünften Dienstag im Monat immer um 17 Uhr hören. Im Mittelpunkt dieser Sendung steht die Frage, was muss passieren, was können wir tun, um Menschenrechtsverletzungen und Umweltschäden entlang der Lieferkette zu reduzieren. Julian Schmidt, Redakteur bei Forum Nachhaltig Wirtschaften, wird zivilgesellschaftliche Konzepte vorstellen, wie unternehmerisches Handeln in der Zukunft funktionieren könnte. Von Christoph Steinbrink, ehemaliger Leiter der Arbeitsstelle Eine Welt im Pädagogischen Institut im Referat für Bildung und Sport der Stadt München, wollen wir wissen, warum es nicht genügt, als BürgerInnen sozial und biologisch zu konsumieren. Und wir wollen von ihm wissen, was wir den derzeitigen politischen Verhältnissen entgegensetzen können. Und jetzt gleich geht es um Kinderarbeit und fehlende existenzsichernde Einkommen im Kakaoanbau in Westafrika sowie um die damit einhergehenden ökologischen Folgen. Warum dagegen keine freiwilligen Regulierungen helfen, sondern nur verpflichtende Gesetze für Unternehmen, das erläutert Friedel Hütz-Adams vom Südwind-Institut.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Das Netzwerk Saubere Energie und Protect the Planet hatten am 21. November Friedel Hütz-Adams vom Südwind-Institut für Ökonomie und Ökumene zu einem Vortrag in den Münchner Zukunftssalon eingeladen. Titel der Veranstaltung: Lieferkettengesetze, Nachhaltigkeitsberichte. Was bringt das fürs Klima und für mich? Wir haben einen Ausschnitt über das deutsche Lieferkettengesetz und die europäische Lieferkettenrichtlinie schon in der November-Sendung gebracht. Jetzt hören wir seine Kritik an freiwilligen Regulierungen, die ihn und Südwind schon früh zur Überzeugung brachten, dass nur verpflichtende Gesetze für Unternehmen helfen, um Menschenrechtsverletzungen entlang der Lieferkette zu verhindern. Als erstes erläutert Friedel Hütz-Adams, warum Menschen weltweit einen Anspruch auf soziale Sicherheit haben.
Es ist was sehr stark in Vergessenheit geraten, nämlich die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948. Da stand nämlich schon drin, im Artikel 22, jeder hat als Mitglied der Gesellschaft das Recht auf soziale Sicherheit und Anspruch darauf, durch innerstaatliche Maßnahmen und internationale Zusammenarbeit sowie unter Berücksichtigung der Organisation und der Mittel des Staates und so weiter geschützt zu werden. Es ist sowohl das Nationale damals schon drin als auch das Internationale. Dann steht da auch drin, dass in Artikel 23, dass es ein Recht gibt auf eine freie Berufswahl, auf gerechte und befriedigende Arbeitsbedingungen, auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit, die wir ja auch in Deutschland noch nicht haben, auf eine befriedigende Entlohnung, die, das ist jetzt hier immer damals die männliche Form gewesen, ihm und seiner Familie eine der menschlichen Würde entsprechende Existenz sichert. Ja, wir reden ja sehr stark über existenzsichernde Löhne und ich kriege immer gesagt, wo kommt ihr eigentlich mit so einer Idee her und was ist denn das eigentlich? Und dann sage ich immer, guckt in die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, weil da steht drin, dass alle ein Recht haben auf so einen Lohn und dass zu einem Lebensstandard so gehört, man hat ein Dach über dem Kopf, Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche Versorgung, notwendige soziale Leistungen. Ganz basic, aber 1948 in der Menschenrechtserklärung drin und danach aber eigentlich nie wirklich angegangen worden. Es gab dann in den 60er und den 70er Jahren schon so ein paar Ansätze. Es gab dann noch so ein paar UN-Pakte und es gab die Internationale Arbeitsorganisation, die ILO. Es gab auch die Vorläufer von den ganzen Klimadebatten, ne, und die große Rio-Konferenz in den 1992, wo diese Dinge aufgegriffen wurden. Aber im Grunde genommen haben wir lange so eine Stimmung gehabt, erst recht nach 1980 mit Margaret Thatcher regiert England, Ronald Reagan stand kurz vor der Machtübernahme in den USA. Es gab so eine neoliberale Welle, die so der Überzeugung war, die Wirtschaft weiß schon, was sie tut. Ja, sowohl für ökologische als auch für soziale Dinge. Was auch nach 1989 kam, es gab plötzlich neue Märkte, neue Produktionsstandorte und ganz neue Lieferketten. Bekleidung ist ganz früher mal in Deutschland genäht worden. Und dann haben wir entdeckt, wir können das auslagern. Und dann, als die Grenzen in Indien, in China und in Vietnam und so weiter aufgingen, dann hat man entdeckt, man kann in dem einen Land Baumwolle ernten, sie in einem anderen Land verspinnen, im dritten Land färben, im vierten Land Stoffe draus machen und im fünften Land vernähen und dann nach hier fahren. Es gab in der Textilindustrie, in der Bekleidungsindustrie in den 90er Jahren den Spruch, also die optimale Fabrik ist eigentlich ein Schiff, was immer da ankert, wo die Löhne am niedrigsten sind und was Nähmaschinen drauf hat. Das war der Drang damals über Globalisierung Produkte immer billiger zu machen und der Wirtschaft dann auch keine Bremsen aufzuerlegen, weil die Dinge wurden ja preiswerter, verfügbarer. Es ging damals um Preis, um Qualität und Verlässlichkeit. Und wenn man über Menschenrechte und auch über Ökologie sprach, dann wurde gesagt, die Verantwortung liegt bei den Regierungen der Staaten, in denen wir arbeiten. Wenn dann aber diese Staaten Verbesserungen durchführen wollten, dann kriegten sie gesagt, wenn ihr das macht, dann gehen wir woanders hin. Wenn ihr schärfere Gesetze erlasst, können wir euch zum Teil sogar verklagen. Es gab ein so ein Beispiel von so einer großen Schmelze in Peru auf 4000 Meter Höhe oben in den Bergen, ohne jede Abgasreinigung und alles, als die peruanische Regierung dann den US-Konzern, der das Ding betrieb, dazu zwingen wollte, da eine Filteranlage einzubauen, hat er gedroht, sie vor internationalen Gerichten zu verklagen, weil er vor 30 Jahren vorher die Betriebsgenehmigung ohne Filter gekriegt hat. Die Abwanderung auch bei höheren Löhnen, ein Freund von mir, der hat lange in der Schuhindustrie gearbeitet, die sind vor 15 Jahren aus China raus, weil die Mindestlöhne zu hoch wurden. Sind damals interessanterweise in die Karpaten nach Rumänien gegangen, weil da der Mindestlohn damals niedriger war. Also diese Verlagerungsbewegungen, die wir hatten, die haben lange Zeit ohne Rücksicht auf Soziales und auch ohne Rücksicht auf Klima funktioniert. Wir haben dann entdeckt, dass man massive Probleme schafft, soziale und ökologische, und ist dann auf die Idee gekommen, dass man das Ganze über freiwillige Standards reguliert. Es gab dann Fairtrade im Sozialbereich, die Rainforest Alliance ist mal entstanden, weil man festgestellt hat, dass Regenwald gerodet wurde, um Bananenplantagen anzulegen. FSC für Holz, es entstand eine Vielzahl von verschiedenen Labeln. Aber diese freiwilligen Standards, das sieht ja dann so aus, dass sich dann Leute treffen und sagen, wir hätten gerne die und die Standards, und dann muss man Unternehmen finden, die bereit sind, die umzusetzen. Diese freiwilligen Standards haben ja nicht mal Einfluss auf Preise und allgemeine Geschäftsbedingungen. Wenn Sie jetzt sagen, ja, aber Fairtrade macht doch Mindestpreise, also ich arbeite ja sehr viel zu Kakao, also auch der Mindestpreis, den Fairtrade für Kakao hat, ist weit davon weg, existenzsichernde Einkommen zu garantieren. Und wenn man Fairtrade fragt, warum hebt ihr den Mindestpreis nicht an, dann wird Fairtrade sagen, dann springen uns die Kunden ab, die Fairtrade-zertifizierte Produkte nehmen. Es ist immer so das Spielchen vom Markt gewesen, auch bei den ganzen Klimamaßnahmen, die wir dann hatten. Von daher ist dieser freiwillige Ansatz weitgehend gescheitert, weil was noch dazu kommt, ist, dass die Unternehmen dann immer geguckt haben, was ist so am preiswertesten. Ich kenne das aus Gesprächen mit Unternehmen, um jetzt beim Kakaosektor zu bleiben. Wir haben darüber diskutiert, dass man eigentlich weitgehende Maßnahmen für den Kakaosektor braucht, feste Lieferverträge, höhere Preise. Und dann sagten wir Unternehmen, ja, da haben sie recht, aber der Wettbewerber, der setzt auf Label. Und das ist viel preiswerter als das, was sie vorschlagen. Und im Wettbewerb wollen wir nicht zurückfallen preislich. Was der Wettbewerber macht, machen wir auch, mehr machen wir nicht. Das war das, was wir so bei Südwind in verschiedenen Bereichen immer wieder kennengelernt haben. Dann gibt es noch diesen alten Spruch, der ist sehr alt in der männlichen Form, der Kunde ist König. Ja, das ist was, mit dem ich auch groß geworden bin, weil immer so gesagt wurde, ja, es gibt ja die freie Entscheidung. Aber das, was Sie da rechts sehen, dieser Label-Dschungel, das ist tatsächlich, das ist die Titelseite von einer Studie, die ist, glaube ich, von 2011 oder 2012. Und das Erschreckende ist ja, dass man viele der Label irgendwie kennt, weil kaum einem weiß, was da genau bedeutet und viele andere gar nicht kennt. Und wenn sie in den Supermarkt gehen und suchen, werden sie die meisten davon finden. Also von daher, wir als Kunden, als Kundinnen haben einerseits mit unserem Konsum dazu beigetragen, Dinge zu kaufen, die ökologisch und sozial schädlich sind. Wir haben aber auch, selbst wenn wir uns dessen bewusst waren, kaum eine Orientierung gehabt bei den vielen Labels. Wir waren verwirrt, wir waren überfordert und die Frage ist auch, können wir für alle Dinge zuständig sein? Ich kann dann immer sowas aus der eigenen Erfahrung erzählen. Ich habe vor 15 Jahren Studien zu Natursteinen aus Indien gemacht. Hier in Deutschland wurde Pflastersteine, Randsteine, Grabsteine, alles wurde ja plötzlich drastisch billiger. Und da kamen die Importe aus Indien. Und dann tauchten dann Fotos auf. Dann habe ich ganze Fotostrecken gesehen von Kindern, die in Steinbrüchen und der Verarbeitung von Steinen arbeiten. Daher waren die zum Teil Pflastersteine auf ein Fünftel des hiesigen Preises.
Besonders schlimm steht es um die Menschenrechte im Kakaoanbau, aber auch ökologisch ist er eine Katastrophe, wie Friedel Hütz-Adams vom Südwind-Institut erläutert.
Ich habe damals, weil meine Kinder in dem Alter waren, ziemlich viel Schokolade gegessen. Ein paar Jahre darauf schreibe ich eine Studie über Kinderarbeit im Kakaoanbau. Wie finden wir eine Orientierung da drin? Und sind wir eigentlich tatsächlich dafür zuständig? Ja, wir sind das bis zu einem gewissen Maße. Also bewusster Konsum, das finde ich auch einen ganz wichtigen Ansatz und das macht Druck auf Unternehmen. Aber wenn ich massive Änderungen haben will und will nicht nur als kleiner Bestandteil der Bevölkerung, der dann Fairtrade oder Gepa-Schokolade kauft, ich will dieses Regal hier verändern mit diesem wahnsinnigen alleine Schokoladenkonsum, den wir haben, dann bin ich schlichtweg überfordert. Welche Folgen das dann hat, dass die Wirtschaft einfach machen konnte, das zeigt sich im Kakaosektor ganz deutlich. Den werde ich jetzt mal so als erstes Beispiel nehmen. Wir haben über Jahrzehnte sinkende Preistendenzen gehabt, bis letztes Jahr der Klimawandel in Westafrika massiv zuschlug. Da können wir vielleicht näher noch was zu sagen. Und dann tauchten 2018 so Studien auf, was Sie hier sehen. Die grüne Linie, die Sie hier erkennen können, das ist ein existenzsicherndes Einkommen. Unten dieser rote Bauch, das sind die tatsächlichen Einkommen. Also die durchschnittlichen Einkommen einer Familie in Westafrika lagen und liegen bei rund der Hälfte und drunter von einem existenzsichernden Einkommen. Da kommt unser Kakao her. Und wenn wir dann darüber reden, dass dann Kinder auf den Plantagen arbeiten, dann ist die Ursache nicht, dass die Eltern rücksichtslos sind, sondern dass wir uns daran gewöhnt haben, dass Schokolade, was früher mal ein Luxusprodukt war, ein Snack für zwischendurch zum kleinen Preis geworden ist und die Industrie das uns auch geliefert hat. Das Zweite, was da auch eine Rolle spielt, wir arbeiten ja hier auch stark zu Klima, da kamen dann auch Studien raus, hier Chocolate's Dark Secret mit so einem Bild von Abholzung. Wenn man sich die Elfenbeinküste als größten Kakaoproduzenten anschaut, dann war in den 50er Jahren der Süden, der tropisch ist, noch komplett grün. 1990, das ist das oberste Bild, war immerhin noch einiges an Grün da. 2015 war außer so ein paar Nationalparks eigentlich nichts mehr da. Das lag natürlich auch daran, dass der Kakaopreis so niedrig war, dass die Bauern und Bäuerinnen, wenn sie mehr Geld verdienen wollten und so nach 10, 15 Jahren, da ist der Boden ausgelaugt, dass sie schlicht und einfach die nächste Fläche gerodet haben. Sie konnten es sich nicht leisten, Dünger zu kaufen. Organischen Dünger natürlich vorzugsweise, aber auch der war nicht erschwinglich. Also haben wir eine Wirtschaft etabliert im Kakaosektor, die komplett darauf aufbaute, wenn ich eine Fläche degradiert habe, dann fälle ich die nächsten Bäume, weil da ist der Boden fruchtbar. Das Problem jetzt, ich habe es ja schon angedeutet, der Kakaopreis ist voriges Jahr durch die Decke gegangen. Voriges Jahr sind auf diese abgeholzten Flächen dann ist so ein Wetterphänomen gekommen, El Niño, was es alle paar Jahre gibt, aber jetzt halt mit verheerenden Folgen. Es hat erst wochenlang geregnet, es ist aber kein Wald mehr da, der Regen aufsaugt, der Regen verdunstet. Und dann hat man eine wochenlange Dürre, weil die Verdunstung nicht stattgefunden hat. Und dann ist die Ernte so um 20-30% eingebrochen und der Weltkakaopreis hat sich ungefähr vervierfacht. Dieses Klimaphänomen, das war schon immer da, aber diese Mischung aus Mikroklima wegen der Abholzung, weltweiten Klimaveränderungen und dem immer schon vorkommenden Phänomen haben halt dazu geführt, dass das verheerende Konsequenzen hatte. Es gibt auch die Prognose für Brasilien, wo 40% der weltweiten Kaffeeernte herkommt, dass die Hälfte der Flächen in 20 Jahren nicht mehr für den Kaffeeanbau geeignet ist, weil die Kaffeepflanze ähnlich empfindlich ist wie die Kakaopflanze. Und das liegt auch zum Teil daran, dass da riesige Flächen abgeholzt worden sind und auf diesen Klimawandel noch das veränderte Mikroklima kommt. Wenn man sich dann anschaut, was Unternehmen so versprechen, das sind jetzt so ein paar Screenshots von großen Kakaohändlern. Ich hätte jeden anderen nehmen können, das machen die alle. Dann haben wir hier Barry Callebaut, einen der größten weltweit, und der wirbt auf der Webseite damit, teilen Sie Ihre Liebe zu nachhaltiger Schokolade mit diesen Claims. Und dann schlagen die halt so verschiedene Claims vor, wenn man bei Ihnen, die kaufen so 20% der Welternte, Kakao kauft. Und dann kann man dann zum Beispiel lesen, diese Schokolade hilft jungen Kakaobauern, Unternehmer zu werden. Das ist ein schöner Claim. Die Erklärung ist dann, diese Schokolade hilft jungen Menschen, ihre unternehmerischen Ambitionen wahr werden zu lassen. Sie erhalten Zugang zu Schulungen und Werkzeugen, um ihre Kakaofarmen professionell weiterzuentwickeln und selbst zu erfolgreichen Bauern von morgen zu werden. Da steht nichts von Preisen, da steht nichts von Sozialbedingungen, da steht nichts vom klimaschützenden Wald, sondern da steht nur drin, wir schulen die. Und wenn die dann produktiver werden, hat das noch den Nebeneffekt, wenn ich das mit vielen Bauern schaffe, dann gibt es mehr Kakao auf dem Markt und der Preis fällt. Also das ist so das, wo Unternehmen sich über Jahre haben rausreden können, weil es eben nichts Festes gab. Und dann können sie eine Milka kaufen, wo drauf steht nachhaltig angebauter Kakao. Fragen Sie bei Milka an, wie viel Prozent der Bauern und Bäuerinnen, die diesen Kakao anbauen, ein existenzsicherndes Einkommen haben. wie viele von denen mit Agroforst statt mit Monokulturen arbeiten. Sie werden keine Antworten kriegen, weil es nicht Teil der Bedingungen ist. Es ist alles irgendwie zertifiziert, also schreibe ich irgendwie nachhaltig drauf, zum Teil auch sehr verquast, also hier Rittersport, 100% zertifiziert nachhaltiger Kakaobezug. Bei Rittersport hat sich die letzten Jahre tatsächlich auch vieles verändert. Also da ist einfach eine neue Generation in die Unternehmensleitung reingekommen. Also das will ich gar nicht absprechen. Aber Sie stehen als Kunde, als Kundin im Laden und sehen solche Label und sollen dann entscheiden, wie man eine nachhaltige Entscheidung trifft, sozial und ökologisch. Beim Klima hat man das auch. Das sind so ein paar Snapshots hier. Das Wort klimaneutral sieht man nicht mehr so oft im Supermarkt. Es lag nämlich daran, dass das abgemahnt worden ist, wenn Firmen das draufgeschrieben haben, wenn sie nicht belegen konnten, dass irgendwas klimaneutral ist. Es hat dann ja auch mal eine Wurst für Schlagzeilen gesorgt, wo klimaneutral drauf war, weil irgendwo aufgeforstet worden war, irgendwo am anderen Ende der Welt und die Tiere wurden aber hier gehalten und unter Umständen mit Soja aus Brasilien gefüttert und dann wurde irgendwo ein Baum gepflanzt und dann wurde gesagt, das Ganze ist klimaneutral. Das hilft dem Klima in Brasilien nicht und hier bei uns auch nicht. Also bei Klima hat man das Ganze auch gehabt, dass das alles komplett undurchsichtig war. Wenn man sich dann anschaut, was das für Folgen hatte, wir hatten also einerseits Freiwilligkeit und zunehmende Verwirrung auch bei denen, die was machen wollten, viel Unwissen auch bei denen, die nichts machen wollten und bei Unternehmen so Möglichkeiten, sich da durchzulavieren. Da kann man natürlich fragen, was sagen denn die Vereinten Nationen dazu? Ich habe das Ganze ja eröffnet mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Da hat es dann tatsächlich so einen Ansatz gegeben, Anfang der 2000er, so 2005 bis 2011, da gab es einen UN-Sonderbeauftragten für Wirtschaft und Menschenrechte. Das war der John Ruggie, eigentlich ein Prof aus den USA, ist vor kurzem gestorben. Und der hat mehrere Studien machen lassen mit einem Schwerpunkt Menschenrechte und hat nachgefragt, was passiert eigentlich in den Lieferketten? Worüber haben wir eigentlich einen Überblick? Und dann hat er festgestellt, es gibt ganz große Verletzungen bei allem, was irgendwie mit Minen- und Metallgewinnung zu tun hat, aber auch der Agrarsektor, den wir ja täglich konsumieren. Der hat dann die Studien veröffentlicht und dann hat er gesagt, eine Lösung wäre für mich zu sagen, Regierungen sind zwar in der Pflicht, Menschenrechte in der Wirtschaft durchzusetzen, aber wenn sie das nicht tun, dürfen Unternehmen nicht zu Komplizen werden. Ich kann nicht einfach mit der Nähmaschine in ein Land gehen, was gerade die Gewerkschaften unterdrückt und sagen, ja, ich kann ja nichts dafür, dass hier keine Gewerkschaften arbeiten können und die Löhne niedrig sind. Oder in ein Land gehen, was sehr klimaschädlich riesige Flächen abholzt, um Soja oder Kakao oder Kaffee oder Sonstiges anzubauen und dann Menschen von diesen Flächen vertreibt. Also er sagt, wir müssen jede Komplizenschaft vermeiden und dann kommt ein ganz wichtiger Begriff, der hat damals den Begriff der Due Diligence, der Sorgfaltspflicht geprägt. Er hat gesagt, Unternehmen müssen sorgfältig gucken, wie sie es bei Preisen, bei Qualitäten und sonst wo auch machen. Das Ganze ist dann 2011 vom Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen tatsächlich als UN-Leitprinzipien, UN Guiding Principles für Wirtschaft und Menschenrechte angenommen worden. Das war dann ein verbindliches UNO-Dokument 2011 und die Aufforderung an alle Mitgliedsländer, das in nationales Recht umzusetzen. Die Säulen, um das nochmal ganz deutlich zu betonen, waren eben staatliche Schutzpflichten, aber auch eine unternehmerische Verantwortung. Und dann kommt, der Mann ist Jurist, er sagt, da, wo es zu Verstößen kommt, brauche ich einen Zugang zur Abhilfe durch Rechtsmittel. Ich muss klagen können und ich brauche auch Beschwerdemechanismen. Das ist neu, weil selbst in sehr krassen Fällen sowas bisher nicht funktioniert. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das mitverfolgt hat vor ein paar Jahren. Da gab es ja diesen Fall, dass Beschäftigte aus einer Fabrik in Pakistan, wo ein Feuer ausgebrochen ist, ich glaube, es sind über 200 Tote hat es gegeben. Die sind dann in Deutschland vor Gericht gezogen, weil der Hauptkunde der Fabrik war Kick. So, und das deutsche Gericht hat gesagt, wir haben keine Gesetzgebung zum Thema Menschenrechte, also wenden wir pakistanisches Recht an. Und pakistanisches Recht bedeutet, dass so ein Fall nach einem Jahr verjährt ist. Das war's dann. Das war bisher die Realität bei Menschenrechtsverstößen und auch bei illegaler Abholzung für Plantagen und so weiter, dass da sehr, sehr wenig passiert ist.
Soweit Friedel Hütz-Adams vom Südwind-Institut für Ökonomie und Ökumene zur Frage, warum es Lieferkettengesetze braucht. Am 21. November hielt er auf Einladung des Netzwerks Saubere Energie und Protect the Planet den Vortrag Lieferkettengesetze, Nachhaltigkeitsberichte. Was bringt das fürs Klima und für mich im Münchner Zukunftssalon? Aus diesen eben von Hütz-Adams geschilderten Impulsen für eine gesetzliche Regulierung sind dann zum Beispiel das deutsche Lieferkettengesetz oder auch die im Mai verabschiedete europäische Lieferkettenrichtlinie entstanden. Letztere muss erst noch von den einzelnen EU-Mitgliedstaaten bis 2026 in nationales Recht umgesetzt werden. Schon in Kraft ist hingegen seit Anfang 2023 das deutsche Lieferkettengesetz. Es soll verhindern, dass es entlang der Lieferkette bzw. Wertschöpfungskette von größeren Unternehmen zu Menschenrechtsverletzungen und Umweltverstößen kommt. Im Gesetz enthalten sind Berichtspflichten und Sorgfaltspflichten für Unternehmen, Beschwerdestellen, an die sich Betroffene oder auch NGOs wenden können. Wir haben über all das in der November-Sendung zu den Lieferkettengesetzen schon berichtet. Nachhören können Sie die Sendung in der Reihe Gemeinwohl statt Profit online auf lora924.de. Sie finden sie unter der Rubrik Hörbar in der Mediathek unter Podcast aktuell. Aktuell besteht die konkrete Gefahr, dass das Lieferkettengesetz verwässert wird. Seit Jahren wird es schon von Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbänden kritisiert. Zu bürokratisch und nicht umsetzbar sei es. Die Politik hat darauf durchaus reagiert. Am 22. Oktober sprach Olaf Scholz auf dem Deutschen Arbeitgebertag davon, dass das deutsche Lieferkettengesetz wegkomme. Besonders drastisch äußerte sich auch Wirtschaftsminister Habeck auf dem Unternehmertag des Außenhandelsverbands BGA am 2. Oktober. Für ihn gehe es darum, die Kettensäge anzuwerfen und das ganze Ding wegzubolzen. Das sagte er nicht nur, aber auch in Bezug auf das Lieferkettengesetz. Ganz gleich, wer in Zukunft das Kanzleramt innehaben wird, die Standards des deutschen Lieferkettengesetzes werden wohl erstmal nach unten geschraubt werden. Denn auch von einem Kanzler Merz ist nicht viel anderes zu erwarten.
Noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein? Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Telefonnummer 480-2851. 480-2851. Für nur 5 Euro im Monat unterstützen Sie Ihr freies Radio auf der 92.4.
Zukunft der Wirtschaft, klimafreundlich und nachhaltig. So der Titel eines Vortrags, den Julian Schmidt, Redakteur bei Forum Nachhaltig Wirtschaften, am 23. September auf einer Veranstaltung von Protect the Planet und des Netzwerks Saubere Energie gehalten hat. Klimafreundlich bzw. klimaneutral und nachhaltig sollen ja müssen die Unternehmen werden, sagt er. In einem Teil seines Vortrags stellt er zivilgesellschaftliche Konzepte vor, die wirtschaftlichen Erfolg mit gesellschaftlicher Verantwortung verknüpfen. Wir stellen einige vor und beginnen mit der Gemeinwohlökonomie.
Die Gemeinwohlökonomie wurde 2010 gegründet, hat mittlerweile 5.000 Mitglieder und 1.000 Unternehmen, die nach einer Gemeinwohlbilanz bilanzieren. Das bedeutet, sie haben eine Gemeinwohlmatrix ermittelt, die jedwede Auswirkungen des Unternehmens bilanzieren und erfassen und in Verhältnis setzen, was diese Auswirkung denn für das Gemeinwohl, das Wohl uns allen tut. Was passiert, was tut das Unternehmen und was bedeutet das für die Gesellschaft und für die Gemeinschaft? Dadurch wird eine Matrix erstellt und diese Matrix kann dann verschiedene Scores abgeben. Und wenn du einen bestimmten Score hast, dann kannst du dich zertifizieren lassen und sagen, ich bin gemeinwohlzertifiziert, weil mein Unternehmen tut Positives für die Gemeinschaft. Ein sehr schönes Wirtschaftsmodell, das eben auch wieder nicht nur auf Profit, sondern auf das Wohl unser aller ausgelegt ist. Prominente Beispiele, die das tun, sind beispielsweise Sonnentor, VD, auch ein Outdoor-Hersteller, Outdoor-Bekleidungshersteller, die Sparda Bank München, die Stadtwerke München, Völkel, ein Safthersteller, alles Firmen, die ich sehr schätze, die ich sehr gerne mag, die ich schon länger kenne. Dann haben wir neben der Gemeinwohlökonomie B Corp, die B Corporation. B Corp ist auch eine Zertifizierung für Unternehmen, die sagen, wir setzen für eine soziale, nachhaltige und faire Zukunft ein. Uns als Unternehmen ist das sehr wichtig, wie wir mit unseren Mitarbeitern umgehen, wie wir mit der Umwelt umgehen und dass das alles fair abläuft. Und dafür gibt es auch Zertifizierung. Und mittlerweile gibt es sogar 6.600 Unternehmen, die weltweit zertifiziert sind. Bekannte Unternehmen, die von B Corp zertifiziert sind, sind beispielsweise Patagonia, The Guardian, Ecosia, Ben & Jerry's, eine Eismarke. Alpro kennt man hier sehr viel, die pflanzliche Milchalternativen und Joghurtalternativen herstellen. Oder zum Beispiel auch Veleda, ist eine Kosmetikmarke. Was gibt es noch? Es gibt beispielsweise die Donut-Ökonomie. Das ist ein Wirtschaftsmodell, das einen Donut darstellt. Und dieser Donut ist von außen die ökologische Belastbarkeit, die wir haben. Wir haben innen die gesellschaftliche Belastbarkeit mit Demokratie, Frieden, Bildung etc. Und außen die ökologischen Kriterien, über die wir schon viel geredet haben. Und die Donut-Ökonomie sagt, wir wollen ein Wirtschaften haben, das sich in diesem Donut bewegt, das sich nicht darüber hinaus oder darin bewegt, weil dann haben wir Probleme. Das heißt, sie haben auch Statistiken aufgestellt, wie man denn möglichst in diesem Donut wirtschaften kann. Dann gibt es Product as a Service, ein englischer Begriff, Produkt als Service. Wir kennen alle die Problematik, alte Maschinen, die früher gebaut wurden, halten viel länger. Heutzutage geht alles viel schneller kaputt. Die Waschmaschine ist nach 500 Gängen programmiert, dass sie kaputt geht. So ein Mist, die wollen nur, dass wir neue Waschmaschinen kaufen. Ja, ist blöd. Wir drehen es einfach mal um. Wem gehört die Maschine? Wenn wir es nämlich so umdrehen, dass die Waschmaschine weiterhin Bosch gehört und nicht uns und wir der Nutzer des Service Waschens sind, dann haben wir eine ganz andere Perspektive, weil Bosch hat einen Nutzen daran, dass die Maschine möglichst lang hält, dass die Maschine möglichst gut reparierbar ist, weil sie wollen ja nicht 10 neue Maschinen in 10 Jahren herstellen, sondern sie wollen möglichst eine Maschine herstellen, die 10 Jahre lang hält. Und wir zahlen dann beispielsweise monatlich oder jährlich einen Beitrag dafür, dass eben wir diesen Service waschen nutzen können. Und dadurch haben wir einen ganz anderen Ansatz, wo der Hersteller selbst will, dass die Maschinen, dass die Produkte, dass die Services lang halten und sinnvoll sind. Oder wir nehmen Licht, wir wollen Glühbirnen, die lange halten. Wir mieten uns sozusagen Licht. Das ist total komisch auf den ersten Gedanken, aber wiederum total sinnvoll, wenn man mal anders drüber nachdenkt. Genau. Product as a Service oder wenn Sie es mal irgendwo sehen, wird auch geschrieben mit einem großen X und dann einem A, A und nochmal ein S. Also Everything as a Service kann es auch heißen. Alles als ein Dienst oder eine Dienstleistung. Genau. Machen wir weiter. Viel gehört, Circular Economy, glaube, so viel muss ich gar nicht dazu sagen, aber es ist recht offensichtlich, wir wollen Dinge im Kreislauf halten. Wir wollen die Dinge benutzen, wir wollen die Dinge dann reparieren erstmal. Dann, wenn sie weggeschmissen werden, werden sie nicht weggeschmissen, sondern sie werden recycelt. Und diese Rohstoffe werden dann wiederum eingebracht in eine neue Wirtschaft und aus diesen Rohstoffen werden wieder neue Dinge geschaffen. Eigentlich ist es eine zirkulierende Wirtschaft, weil alle Rohstoffe, die wir in dieser Wirtschaft haben, die wollen wir halten und darin zirkulieren lassen, sodass es keine Abfallprodukte gibt. Eine circular, eine runde Economy. Dann gibt es noch beispielsweise die Genossenschaften. Die folgen dem Prinzip, was einer allein nicht schafft, das schaffen viele. Und es geht darum, solidarisch zu wirtschaften und gemeinsam zusammenzuarbeiten. Und ein Vertreter, der das auch macht, sind zum Beispiel die Sparda-Banken. Und bei Genossenschaften kann jeder Mitglied und auch Miteigentümer werden. Und so ist es ein gemeinsames Wirtschaften, auch eine sehr schöne Ansicht. Letztes Konstrukt, das ich mitgebracht habe, ist Regenerative Value Creation. Das ist ein sehr sperriger englischer Begriff, der darum geht, regenerativ Wertschöpfung zu betreiben. So zu wirtschaften, dass ich regenerativ bin. Weil, das auch zur Erklärung, Nachhaltigkeit hört man oft. Leider ist es eigentlich schon fast zu spät für Nachhaltigkeit. Weil Nachhaltigkeit bedeutet, wir wollen netto null nicht mehr verbrauchen, als wir hergeben können. Also wir wollen auf null rauskommen. Wir wollen unsere Emissionen verringern und dann ausgleichen, dass wir auf null rauskommen. Das ist gut und wichtig. Dort müssen wir hinkommen. Und das ist für viele Unternehmen noch ein weiter Weg. Aber wie wir an den planetaren Grenzen zum Beispiel gesehen haben, sind wir in vielen dieser planetaren Grenzen schon viel weiter drüber hinaus. Das heißt, wir wollen regenerativ wirtschaften. Wir wollen so wirtschaften, dass wir nicht bei Netto Null rauskommen, sondern dass wir durch unser Wirtschaften regenerative Dinge, regenerative Kreisläufe schaffen, dass wir der Umwelt wieder was zurückgeben können, dass wir wieder aufforsten können, dass wir Moore wiederherstellen können, dass wir renaturieren können. Also Wirtschaft, die nicht nur einfach schafft, auf netto null rauszukommen, sondern Positives für Menschen und Umwelt zu schaffen.
Soweit einige zivilgesellschaftliche Konzepte und Rahmenwerke, wie unternehmerisches Handeln in der Zukunft funktionieren könnte. Schauen wir als nächstes auf die politische Ebene in Europa. Dort kommt in der nächsten Zeit in Sachen Nachhaltigkeit einiges auf die Unternehmen der EU-Mitgliedstaaten zu. Hören wir nochmal Julian Schmidt, Redakteur bei Forum Nachhaltig Wirtschaften.
Die EU will ab 2050 klimaneutral werden. Und damit das funktioniert, muss die Wirtschaft sich bewegen, die Wirtschaft muss sich verändern. Und um der Wirtschaft Rahmenbedingungen an die Hand zu geben, Regeln mitzugeben, wie das denn funktionieren kann und zu funktionieren hat, gibt es verschiedene Regularien, wie zum Beispiel die Corporate Sustainability Directive, die Unternehmensnachhaltigkeitsdirektive oder die ESRS, European Sustainability Reporting Standards, Europäische Nachhaltigkeitsberichtsdirektive. Dann haben wir noch die CSDDD, Corporate Sustainability Due Diligence Act. Das geht um nachhaltige Lieferketten. Gibt es das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz in der deutschen Version davon. Also man sieht von den Wörtern her, ist da wahnsinnig viel Spaß dabei. Und dann gibt es noch die Green Claims Directive. Was ist spannend daran? Mit diesen neuen Berichtspflichten, was das größtenteils sind, sagt die EU den Unternehmen, sie müssen Rechenschaft darüber ablegen und offenlegen, wie ihre Auswirkungen gegenüber Mensch und Umwelt sind. Und dort gibt es noch ein weiteres Buchstabenkürzel, was immer wieder spannend und relevant wird. Und das ist ESG, Environmental Social Governance, ökologisch-soziale Unternehmensführung. Und worauf das Ganze dann hinausläuft, ist so, dass beispielsweise über die Finanzmärkte sehr viel passieren soll, sehr viel der Hebel in die Wirtschaft gehen soll, weil die Unternehmen werden dazu verpflichtet, offenzulegen, wie sie denn ihre ESG-Kriterien, wie sie denn ihre ökologisch-soziale Unternehmensführung, wie sie das denn umsetzen. Machen sie da was? Tun sie da viel? Tun sie da wenig? Und die Banken wiederum sind verpflichtet, in Zukunft bei Krediten auf diese ESG-Kriterien zu achten. Das bedeutet, wenn ich ein Unternehmen bin und mich nicht viel drum schere und halt da irgendwas hinschreibe und gar nicht so viel tue, dann habe ich ein Problem in Zukunft, weil die Kredite, die ich kriege, sind teurer oder ich kriege keine Kredite. Andererseits sind Unternehmen im Vorteil, die sich nachhaltig verhalten, die ihre Verantwortung gegenüber Mensch und Umwelt bewusst sind, weil diese werden von den Banken bevorzugt und erhalten bevorzugt Kredite und auch günstigere Kredite. Und so schafft die EU einen Lenkungsmechanismus, der Wirtschaft zeigt oder der Wirtschaft festnagelt und sagt, ihr müsst euch nachhaltiger verhalten, dann könnt ihr euch Belege oder überhaupt Kredite holen. Sehr spannend finde ich auch noch die Green Claims Directive, die Nachhaltigkeitsversprechensdirektive, weil Greenwashing ist ja auch jedem ein Begriff. Und die Green Claims Directive sagt, jedes einzelne Nachhaltigkeitsversprechen, was in Zukunft auf irgendeinem Produkt, in irgendeiner Werbung ist, muss komplett wissenschaftlich belegt sein. Das bedeutet, ich kann nicht einfach sagen, ja, mein Produkt ist klimaneutral, ich habe mir da irgendwelche Zertifikate gekauft und das passt schon. Nein, es kann jederzeit hergehen und klagen und sagen, ich will sehen, wie du wissenschaftlich nachweisbar und anerkannt nachgewiesen hast, dass dieses Produkt klimaneutral ist oder andere positive Auswirkungen auf Mensch und Umwelt hat. Was Greenwashing damit tatsächlich ziemlich den Stecker zieht. Viele Unternehmen haben da deshalb auch schon Angst und machen sich Sorgen, wie sie denn jetzt in Zukunft das wirklich umsetzen können und sagen, oh ja, yeah, müssen wir ein paar Claims, ein paar Behauptungen einstecken und wir sind eigentlich gar nicht so nachhaltig. Und ich finde das super, weil wir als Konsumenten dadurch geschützt werden und dadurch bessere Konsumentscheidungen treffen können, indem sichergestellt wird, dass die Firmen nur das erzählen dürfen, was auch wirklich wahr ist. Als letztes steht dort noch CSR, Corporate Social Responsibility. Unternehmerisch-soziale Verantwortung. Da geht es darum, dass die Unternehmen sich selbst bewusst sein sollen, welche Auswirkungen hat mein Handeln. Das geht zum Beispiel um faire Bezahlung der Mitarbeiter, Urlaub, es geht um Gesundheit, es geht um die Schere zwischen Arm und Reich, es geht um Gehälter, es geht um vieles. Und das ist ein sehr wichtiges Stichwort, was auch in den letzten, sage ich mal, 20, 30 Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen hat. Und wir von Forum, wir nennen uns auch, wir sind das reichweitenstärkste Magazin für Corporate Social Responsibility und Nachhaltigkeit und stehen eben dafür ein, Unternehmen Lösungen aufzuzeigen, wie man denn als Unternehmen nachhaltig und verantwortungsbewusst gegenüber seiner Mitmenschen, gegenüber seiner Angestellten und gegenüber der Umwelt agieren kann. Das ist unser Anliegen.
Soweit Julian Schmidt, Redakteur bei Forum Nachhaltig Wirtschaften. Am 23. September hat er auf einer Veranstaltung von Protect the Planet und des Netzwerks Saubere Energie einen Vortrag gehalten. Aber nicht nur in Deutschland, sondern auch auf europäischer Ebene besteht die Gefahr, dass mit dem neu gewählten und nach rechts gerückten EU-Parlament, mit dem Rechtsruck in den EU-Mitgliedstaaten, die eine oder andere EU-Richtlinie unter die Räder kommt.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Wir kaufen ein im Bioladen, im Weltladen, bestellen Gemüse bei einer Genossenschaft der solidarischen Landwirtschaft, schauen auf Siegel, Label und Zertifizierungen etc. etc. Aber ändert sich dadurch was an den Arbeitsbedingungen der Menschen im globalen Süden? Eher nicht, oder? Wir haben es vorhin gehört, die Arbeitsbedingungen im Kakaoanbau, auch bei fair gehandelter Schokolade, garantieren kein existenzsicherndes Einkommen der KakaobäuerInnen. Deswegen haben wir Christoph Steinbrink, ehemaliger Leiter der Arbeitsstelle Eine Welt im Pädagogischen Institut im Referat für Bildung und Sport der Stadt München, gefragt, wie er das sieht und von ihm wissen wollen, was zu tun ist, damit sich was ändert.
Ja, ich sehe das relativ ähnlich. Ich bin aber weiter der Meinung, dass so Weltläden und solidarische Landwirtschaft, all diese Alternativmodelle, als in jedem Fall beibehalten werden soll, damit wir Modelle haben, auf die wir verweisen können, um zu zeigen, dass funktioniert. Das ist aber so kleinmaßstabig, dass das in der Welt nicht groß was verändern wird, was die soziale und wirtschaftliche Lage von den Bauern im globalen Süden, wo wir einen Teil unserer Waren herbeziehen, anbetrifft. Das heißt, das ist ein guter Hebel. Und der zweite Punkt, der dagegen spricht, die lange Bewusstseinsveränderung, auf die wir gehofft hatten, auch durch den Fairhandel, ist beim Kunden nicht wirklich eingetreten. Beispiel Black Friday. Alles rennt los und kauft Sachen, die kein Mensch braucht. Das ist in unserem Festplatte so tief eingegraben, dass wir eigentlich an der Verhaltensänderung arbeiten müssen, um überhaupt verstehen, wie diese Ausbeuterstrukturen der Weltwirtschaft funktionieren. Das wäre so ein Hebel. Also ich glaube, dass die Zahlen, ja, mal wird mehr Fairkaffee verkauft, dann gibt es eine Krise, dann gibt es wieder weniger, mal mehr Kakao und dann wieder weniger. Das ist ja in Prozentzahlen ausgedrückt im Welthandel sowas von marginal, dass man nicht von einem wirklich durchschlagenden Erfolg einer alternativen Wirtschaft sprechen kann.
Jetzt ist aber der Bewusstseinswandel auch bei den Politikerinnen und Politikern nicht angekommen oder ist inzwischen wieder flöten gegangen. Wenn wir daran denken, dass jetzt das Lieferkettengesetz das Deutsche entschärft werden soll. Richtig. Dass Klimaschutzmaßnahmen, wird ja in den letzten Tagen breit diskutiert, zurückgefahren werden sollen. Nochmal meine Frage, ja, was bleibt jetzt, gehen wir mal auf einen Akteur zu, was bleibt der Zivilgesellschaft jetzt eigentlich noch zu tun?
Das ist eine sehr schwierige Frage, weil wir haben noch nicht das Rezept, was sozusagen den Durchbruch garantiert. Ich würde mal sagen, die Politik können wir abschreiben. Das gilt für die westlichen Parlamente. Die sitzen relativ eng unter einer Decke mit der Wirtschaft. Das sehen wir ja. Du hast die Beispiele genannt. Das ist eigentlich bodenlos, dass nach Jahren des Kampfes für ein Lieferkettengesetz in Deutschland das wieder rückgängig gemacht werden soll, dass die Entwicklungshilfe gekürzt wird. All diese Dinge, die eigentlich Hebel sind, um eine Veränderung zu bringen, eine staatliche Hebel, sollen wieder rückgängig gemacht werden. Vom Klimaschutz spreche ich überhaupt nicht. Das kann eigentlich nur kontergeriert werden, indem wir protestieren, auf die Straße gehen. Ich bin ein ganz großer Verfechter von Konsumverzicht. Also wenn man mal mit dem Fernsehen mich begleiten würde einen Monat, dann wird rauskommen, ich bin ein kompletter Konsummuffel. Ich kaufe das, was ich brauche, gut zum Essen, das ist etwas mehr. Aber Kleidung kaufe ich dann, wenn ich sie brauche. Ich habe mich sehr eingeschränkt. Ich habe ein winziges Auto, was ich demnächst auch wohl dann abgeben werde. Ich reise nicht mehr mit dem Flieger. Das ist meine persönliche Entscheidung. Das muss massenhaft geschehen. Es gibt viele Menschen, die sich solchen Bewegungen angeschlossen haben. Und jetzt im Januar haben wir wieder die berühmte Demo in Berlin vom Kanzleramt. Wir haben es satt, wo also die ganzen Wirtschaftsverbände der Landwirtschaft aus der Alternativszene klagen und protestieren werden, dass wir eine andere Landwirtschaft brauchen, weil die Böden gehen kaputt und die Ernährungssicherheit der Menschen ist gefährdet. Also Druck von der Straße. Wir müssten eigentlich den Politikern im Nacken hocken. Wir müssten delegationsweise jede Woche in den Bürgerbüros der Politiker im Bundestag erscheinen und sagen, wir wollen das. Und daraus müsste eine Massenbewegung werden. Ich habe bloß die große Sorge, dass wir nicht mal Katastrophen führen zu einem Umdenken. Das sehen wir doch in der Klimakatastrophe. Mhm. Das Schwimmen vom Ahrtal mal gar nicht zu reden, das wäre noch harmlos. Wenn wir uns Italien angucken, wenn wir uns Spanien angucken, wenn wir uns hier wieder Griechenland angucken, da schwimmen vierstöckig die Autos durch die Dorfgassen und es findet kein Umdenken statt. Das ist etwas, was mich zutiefst beunruhigt. Und meine These ist, ich bin ein großer Fan von Harald Welzer, einem Soziologen, der das erforscht hat. Das ist die berühmte Festplatte im Hirn. Wir haben jetzt 40, 50 Jahre lang diesen Wohlstandsmüll in das Gehirn gepresst bekommen. Und die Leute haben Angst, dass sie diesen Wohlstand verlieren. Und wir von der Einen Weltbewegung, wir haben uns schon länger davon gelöst. Es geht nicht um Wohlstand, sondern um Wohlergehen der gesamten Menschen. Wohlergehen ist das Wort, nicht Wohlstand. Der Wohlstand wird weiterhin auf dem Rücken des Südens ausgetragen. Und ich habe die furchtbare Vermutung, dass wahrscheinlich die Katastrophen noch viel stärker kommen müssen, weil die Leute noch nicht privat betroffen sind. Da kann man also Kampagnen machen, dass Fliegen schädlich ist. Man kann das berechnen mit CO2-Ausstoß. Und kaum ist der erste Ferientag begonnen, sind die Flughäfen wieder überrollt. Das ist ein ganz zentraler Hebel, diese Bewusstseinsveränderung. Ich glaube auch in der Erziehung, in der Bildung. Ich bin ja jahrelang Lehrer gewesen. Kommt das nicht in der Form an, weil die Menschen die Notwendigkeit nicht sehen, weil sie Angst haben, das abgeben zu müssen, was sie jetzt als Lebensstandard für sich sehen. Und deswegen alternative Bewegungen, die auf die Straße gehen, die blockieren, die nicht mehr mitmachen, die zu Konsumverzicht aufrufen, die auch daraus Kampagnen machen und versuchen, Leute mitzuziehen und hoffen, dass über die Jahre, dass wir einen Stein, der im Wasser dann schwimmt, abgeschliffen wird, der glatt wird. Das ist eine vage Hoffnung. Das ist nicht sehr optimistisch, was ich da sage, aber an die Politik glaube ich nicht mehr. Nimm ein letztes Beispiel, Mercosur. Wir wissen alle, dass die Sozial- und Umweltstandards der Produktionsstätten in Südamerika nicht den EU-Standards entsprechen. Wir schließen trotzdem dieses Abkommen und werden überrollt von billigem Rindfleisch und allem anderen, was nicht unseren Standards entspricht. Das ist nicht zukunftsfähig. Und das wird zulasten des globalen Süden gehen. Das ist eine sehr pessimistische Sicht, ich weiß das.
Ob man da jetzt politisch die Massen auf die Straße bringt, zweifle ich inzwischen auch dran. Ich war guter Dinge Anfang des Jahres, als sehr viele Hunderttausende in ganz Deutschland, schon in München waren es ja 200.000, die gegen diese sogenannten Remigrationspläne der AfD und Konsorten protestiert haben. Davon ist ja jetzt nichts geblieben, wenn man zurückblickt auf das vorletzte Wochenende. Da hat die bayerische AfD ja ganz offen über ihre Remigrationspläne auf dem Bayerischen Parteitag in, Regensburg, glaube ich, weiß ich jetzt nicht genau, gesprochen. War überhaupt kein Problem mehr, kein Aufschrei, doch medial ein bisschen, aber das war es auch dann schon. Vielleicht auch noch ein Wort zur Aktion des zivilen Ungehorsams. Da war ja in den letzten Monaten, Jahren ja fast schon die letzte Generation, sage ich mal, im medialen Fokus, auch wenn man das betrachtet. Das hat ja eigentlich nicht gewirkt oder ist eher nach hinten ausgeschlagen. Die Leute haben sich mehr über die letzte Generation und ihre Aktionen, ihre Straßenblockaden geärgert, als über die Politik, die nichts, aber auch fast gar nichts für den Klimaschutz getan hat. Auch das ist ja kontraproduktiv gewesen.
Ich bin aber nicht ganz sicher, ob diese Idee von dir so stimmt. Ich habe jetzt zwei Untersuchungen von Universitäten gelesen, die nachgeforscht haben, ob wirklich Extinction Rebellion und die die Menschen, die sich an der Straße festkleben, ob das nur ein Schuss nach hinten ist, der losgegangen ist, sondern ob nicht auch insgesamt einfach das Thema Umwelt wieder massiv in den Vordergrund gekommen ist. Es häufen sich schon die Berichte in den Zeitungen über die Degradierung der Böden im Süden, über die Fluchtbewegungen, die ausgelöst worden sind, weil die Lebensgrundlagen in bestimmten Südländern nicht mehr gegeben sind, über die vertrockneten Böden und. Und es wird eine riesige Migrationswelle kommen, wenn wir uns Afrika anschauen, unseren nächsten Kontinent. Schau mal Satellitenaufnahmen an. Zentralafrika, da leben 200 bis 400 Millionen Menschen. Da wächst gar nichts mehr. Da ist die Ernährungsgrundlage der bäuerlichen Kleinwirtschaft, die bisher also das Gerüst der Welternährung war, längst im Eimer. Die werden sich alle auf den Weg machen. Das werden nicht alles Binnenflüchtlinge bleiben. Das heißt, wir werden aus dieser Problemspirale nicht rauskommen, egal ob wir jetzt uns aufregen, weil wieder zwei Leute vor meinem Auto sitzen und sich festgeklebt haben und ich nicht rechtzeitig zur Arbeit oder in den Urlaub komme. Das wird wahrscheinlich die Gegensätze in der Gesellschaft verschärfen. Ich sehe voraus, das sieht man ja im allgemeinen Klima, das Klima ist rauer geworden. Zivilgesellschaftliche Aktionen werden diskriminiert. Ich könnte eine ganze Latte von Sachen aufzählen, wo die ganzen sogenannten abendländischen Werte oder die EU-Werte längst in der Tonne getreten worden sind. Ich bin ein bisschen engagiert bei den Kriegsdienstverweigern. Was ist posaunt worden, als der Ukraine-Krieg losging? Wir nehmen die russischen Kriegsverweigerer auf. Ja, 38 haben wir aufgenommen. Und die Resten, die irren jetzt in Europa rum oder müssen in Georgien um ihr Leben fürchten. Da stimmt ja nichts mehr von unserem Wertesystem. Also ich sehe die Krise viel weiter gehen, als jetzt fairen Handel zu betreiben oder sich festzukleben. Mhm. Und ich vermute mal, das sagen die Klimaforscher, wenn du mit Leuten triffst, die in den inneren Zirkeln unterwegs sind, wir haben dieses 1,5-Grad-Ziel, das haben wir um Lichtjahre verfehlt, das wird auch nicht erreichbar sein. Wir marschieren im Moment auf 2,53 Grad zu. Und ich möchte sehen, was in Deutschland los ist. Ich sage mal so, ein wunderbares Szenario. Es gab in den 50er Jahren als Witzpostkarte eine Postkarte vom Kölner Dom, der unter Wasser stand. Aber das war eine Witzpostkarte. Wenn das mit Anstieg der Meeresspiegel, wenn die Eisschilde in Grönland und an den polaren Zonen abschmelzen, wenn das Wasser in Mitteldeutschland steht, wenn wir eine neue Eiszeit kriegen, weil der Golfstrom sich verändert, dann ist es zu spät zum Nachdenken, um umzusteuern. Das ist meine Angst, die ich habe für die nachkommenden Generationen. Die Frage ist, können wir jetzt das Wissen, was wir haben, das ist ja gigantisch, was wir für ein Wissen haben, können wir das irgendwo nutzen, um den Leuten in die Köpfe zu kriegen, wir müssen bescheidener werden, wir müssen von unserem Wohlstand runter. Ich brauche keinen SUV, ich brauche nicht dauernd Thailand-Flüge und Mauritius-Flüge, um glücklich zu sein und die eigentlichen Bedürfnisse der Menschen wieder in den Mittelpunkt rücken. Die Erziehung, die Schule, die völlig daneben ist und eigentlich die Jugendlichen nicht vorbereitet auf diese Szenarien, das wären eigentlich Sachen, wo, ja, wir brauchen Leute mit Visionen. Und die haben wir im Moment leider nicht. Wir handeln uns von einem Tagesgeschehen ins nächste. Das macht mich manchmal wütend.
Also wenn jetzt die Politik nicht hilft, auch die Bildung nicht helfen, die Schulen nicht weiterkommen oder auch nicht den Auftrag haben, da aufzuklären, müssen die Menschen oder müssen die PolitikerInnen zum Psychologen vielleicht?
Ja, ich weiß nicht, ich setze da ein großes Fragezeichen hin. Also ich bin ein ganz großer Anhänger. Ich bin leider zu alt für dieses Experiment. Wenn ich jetzt 40 wäre, dann würde ich mein Leben hier abschließen in dieser Gesellschaft und ich würde in eine Gemeinschaft gehen, wo ich Landwirtschaft betreibe, gemeinschaftlich lebe, gemeinschaftlich Kinder erziehe. Es gibt ganz viele Projekte dieser Art weltweit, wo die Menschen einfach das Neue ausprobieren und sich überhaupt nicht mehr drum kümmern, was eigentlich drumherum geschieht. Nur, das ist natürlich auch ein bisschen unpolitisch, kann man sagen, weil wenn nebenan ein Krieg losgeht, dann ist meine kleine Idylle in einer solidarischen Landwirtschaftsgemeinschaft, wo wir intergenerationell zusammenleben, natürlich auch im Eimer. Also ich habe im Moment, ich bin eher Pessimist, ich kann es mir erlauben, weil ich diese Welt vor euch verlasse, aber ich kämpfe noch so lange weiter, einfach, dass diese Idee, es gibt Alternativen. Es ist alles ausprobiert. Wir brauchen nichts mehr neu erfinden, gar nichts. Und der Hebel der Umsetzung, das ist etwas, wo ich versuche, vielleicht über diese Bildung für nachhaltige Entwicklungsschiene. München ist ja ganz auf diesem Dampfer. Ich mache jetzt in 14 Tagen ein großes Seminar, Einführung in systemisches Denken und Handeln, 3 Tage. Und das sind so Versuche, an das Denken der Menschen daran zu kommen, dass sie anders gucken und wahrnehmen. Wir müssen uns auseinandersetzen mit dem Ist-Zustand. Wir können nicht mehr kleinreden, dass die Klimakatastrophe uns massiv einholt. Stattdessen führen wir Kriege und guck dir die Rüstungsaktien an, die gewonnen haben. Und heute beschließt man wieder mit den Außenministerkonferenzen der EU, die Waffenhilfe zu erhöhen. Ich habe gerade in den Nachrichten gehört, im Moment ist Putin nicht friedensbereit, also macht es keinen Sinn, über Frieden zu reden. Jetzt müssen wir über Waffen reden. Was ist das für eine Logik, was die Zukunft der Menschheit anbetrifft? Das ist der Wahnsinn, wie verwirrt die Geister auch im Moment sind. Also das sind jetzt so ein bisschen die Betrachtungen eines alternden Menschen, der 50 Jahre lang im Politbetrieb engagiert war.
Jetzt musst du aber zum Schluss auch noch was Tröstendes für uns haben.
Was gäbe es denn noch Tröstendes? Ja, das Tröstende ist, dass ich mein Leben umgestellt habe, dass um mich herum ganz viele Menschen in meinem Freundeskreis das ähnlich machen. Und wir uns gegenseitig immer versuchen, verzweifelt zu bestärken. Ich sehe an der Familie meiner Tochter, ich habe 3 Enkel, die sind in diesem Geist groß geworden. Und der Älteste hat jetzt gesagt, er hört auf zu arbeiten und geht zu einem Freund nach Griechenland. Der hat da unten einen Campingplatz Und er will aus diesem ganzen Stress raus, er will kein Smartphone mehr haben, er will nicht unter dem Konsumdruck ständig an den Plakaten vorbeiwandern, was man essen und was man, wo man hinfliegen muss und was man sich anziehen soll. Und ich weiß aus meiner Uni-Zeit, ich war ja 12 Jahre lang Lehrbeauftragter, ganz viele junge Menschen haben das bereits drauf. Aber es ist noch keine Massenbewegung. Aber das macht mir Hoffnung, dass der Geist, es geht anders, nicht verloren ist.
Das heißt, Fazit, es gibt Menschen, die vorangehen, die sich für ein anderes Leben entschieden haben. Und was auch ganz wichtig ist, das hast du auch gesagt, es gibt die Ideen, es gibt die Instrumente, die liegen vor. Wir haben das Wissen, dass wir umsteuern müssen. Man muss es jetzt nur nutzen.
Ja, und die Frage ist, auf die Politik warten, bis die das dann generell umsetzt, das ist wohl vergebliche Liebesmüh. Deswegen ist es gut, wenn wir anfangen. Und ich mache es natürlich in meinem kleinen Kreis. Ich weiß, dass ich damit die Bundesrepublik nicht umkrempeln werde. Aber ich bin beispielgebend für die Menschen um mich herum. Und es gibt mir Hoffnung. Das ist so dieses, die Welt wird untergehen und trotzdem kämpfe ich, dass sie nicht untergeht. Obwohl ich weiß wissenschaftlich, dass sie untergehen wird. Wir sind bereits im 6. Massenaussterben.
Okay, jetzt hören wir trotzdem auf. Das war zwar jetzt wieder nichts Tröstendes zum Schluss.
Nein. Aber es ist so, verdammt, es ist so.
Soweit Christoph Steinbrink, ehemaliger Leiter der Arbeitsstelle Eine Welt im Pädagogischen Institut im Referat für Bildung und Sport der Stadt München. Und damit sind wir am Ende unserer Sendung angelangt. Die nächste Sendung aus der Reihe Gemeinwohl statt Profit, anders wirtschaften mit fairem Handel und solidarischer Ökonomie hören Sie dann am Dienstag, den 28. Januar um 17 Uhr. Dann stellen wir im Gespräch mit Katharina Mau ihr Buch »Das Ende der Erschöpfung – Wie wir eine Welt ohne Wachstum schaffen« vor. Generell können Sie die Sendungen der Reihe Gemeinwohl statt Profit auf Radio Lora jeden 4. Dienstag und wenn es einen gibt, 5. Dienstag im Monat immer um 17 Uhr hören. Anschließend werden diese online auf lora924.de gestellt. Sie finden sie dann unter der Rubrik »Hörbar« in der Mediathek unter »Podcast aktuell«. Verantwortlich für die vergangene Stunde war Dietmar Freitsmiedl, der sich jetzt auch am Mikrofon verabschiedet. Weiter geht es jetzt mit dem Lora Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten.
Die eben gehörte Sendung wurde gefördert durch das Referat für Klimaschutz und Umwelt der Stadt München.